HR-Info. Himmel und Erde.
Die Europawahlen am vergangenen Sonntag haben es gezeigt. Die großen Zukunftsfragen drängen neu ins Blickfeld. Gerade die Jungen finden sich mit dem Weiter-so nicht mehr ab. Sie wissen, es steht viel auf dem Spiel. Die Klimafrage und globale Krisen bedrohen die gemeinsame Zukunft. Davor darf niemand die Augen verschließen. Das ist die Botschaft. Jetzt gilt es, die Gestaltung der Zukunft in die Hand zu nehmen. Rund um die Zukunft und darüber, wer sie gestaltet, wie sie uns herausfordert, haben wir in dieser Ausgabe von HR Info Himmel und Erde einige Gespräche mit interessanten Zeitgenossen für Sie vorbereitet. Wir fragen, warum Jugendliche jetzt erkennbar entschlossener fordern, die Zukunft in die Hand zu nehmen. Wir sprechen mit einem Experten für Zukunftsprognosen vom Club of Rome und wir lernen einen jungen Mann kennen, der heute schon so lebt, dass es nicht auf Kosten der Zukunft geht. Mein Name ist Klaus Hofmeister, Ihnen einen schönen guten Morgen. Die jungen Leute hatte irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm bei der Europawahl am vergangenen Sonntag. Aber sie melden sich zu Wort, per YouTube auch zum Beispiel, aber auch mit dem Stimmzettel. Sie melden sich zu Wort, weil sie sich Gedanken um ihre Zukunft machen. Ist das ein neues Phänomen? Professor Matthias Albert beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Lebenseinstellungen von jungen Leuten. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Bielefeld und Mitautor und Herausgeber der Shell Jugendstudien. Die aktuelle Studie ist gerade in Arbeit und soll im Herbst erscheinen. Mein Kollege Lothar Bauer-Ochse hat mit Professor Albert gesprochen.
Herr Albert, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Das war ja der Slogan auf den Fridays for Future Schülerdemonstrationen. Ist das tatsächlich so neu, dass sich die unter 30-Jährigen so massiv Gedanken machen um die Zukunft?
Jugendliche machen sich schon immer Gedanken um die Zukunft. Im Moment erleben wir allerdings ein relativ neues Phänomen, dass sie sich wirklich massiv Gedanken machen, dass sie das trotz einer insgesamt optimistischen Zukunftssicht tun. Ich denke, das hat wesentlich damit zu tun, dass die Jugendlichen den Problemdruck wachsen sehen. Jugendliche machen sich immer schon Gedanken um ihre Zukunft, aber Rente und Pflege sind Dinge, die betreffen sie zwar irgendwann, aber die sind sehr weit weg. Da kann man auch immer noch hoffen, dass die Politik bis dahin etwas bewegen wird. Aber jetzt gibt es einen offensichtlichen Problemdruck. Es muss etwas in Bezug auf den Klimawandel getan werden. Dazu kommt noch, dass eine ja schon sehr lange zu beobachtende Parteienverdrossenheit sich jetzt doch sehr weit ihren Bann bricht. Nicht nur nimmt man einen gestiegenen Problemdruck wahr. Man sieht eben auch, die politischen Parteien haben nicht das getan, was sie hätten tun können oder tun sollen in der Meinung der Jugendlichen.
Diese Angehörigen der sogenannten Generation Y, also Y, die wurden ja immer als Ego-Taktiker gescholten, die sich so höchstens um ihr privates Vorankommen kümmern. Woher jetzt diese gesellschaftspolitische Stoßrichtung?
Zunächst muss man einmal sagen, die gegenwärtigen Proteste und eine Orientierung auf einen selbst, die schließen sich einander ja nicht aus. Was nutzt es einem, so könnte man formulieren, was nutzt es einem, wenn ich gute Aussichten habe, einen guten Arbeitsplatz zu bekommen, wenn meine Umwelt um mich herum kaputt geht. Man muss auch zu bedenken geben, es gibt keine Gesamtgeneration, die jetzt heute aktiv wird und die sich so in diesem Maße Sorgen macht. Es sind ganz bestimmte Milieus. Und was wir im Moment zumindest noch beobachten, ist nicht, dass das politische Interesse auf einer ganz breiten Basis sich vermehrt, sondern diejenigen, die schon immer zumindest auch leicht politisch interessiert waren, die kommen jetzt und äußern ihre Meinungen verstärkt. Es ist eine ganz offene Frage, inwiefern sich das auch noch verbreitern wird.
Aber Sie finden vielleicht jetzt eben, siehe Rezo, mit den YouTube-Kanälen dann nochmal Menschen, die sich dem einfach anschließen.
Das ist richtig. Man hat jetzt auch eine ganz neue Art von Wirksamkeitserfahrung, also das Gefühl, nicht von der Politik gehört zu werden. Das war ja ein wesentlicher Teil der so lange beschriebenen Politikverdrossenheit. Und auf einmal kommt jetzt diese Wirksamkeitserfahrung dazu. Man muss regelmäßig und zwar physisch auf die Straße gehen. Man nutzt die eher jugendspezifischen Kommunikationskanäle und auf einmal reagiert die Politik.
In den 80er Jahren, da hieß es von Jugendlichen ja noch No Future. Das war ein Slogan vor allem aus der Punkbewegung. Was ist denn seitdem passiert?
No Future war in der Tat ein Slogan aus der Punkbewegung. Er hat aber noch nie die Gesamtheit der jungen Generation beschrieben, aber ich denke, man muss sich auch gerade an die 80er Jahre zurückbesinnen. Wir hatten auch eine Situation massiver Politisierung bei Jugendlichen, schon damals in Bezug auf Umweltfragen, damals aber insbesondere natürlich auch noch in Bezug auf die nukleare Rüstung. Und aus dieser Bewegung ist nun mit einem langen Nachlauf, nämlich etwa 30 Jahren, nun auch eine breite Partei hervorgegangen, die nun gerade offensichtlich dabei ist, Mehrheiten in Deutschland zu erringen.
Die Grünen.
Deshalb wird es natürlich eine der spannendsten Fragen in der nächsten Zukunft sein, inwiefern es wirklich die Grünen sind, die diese Protestbewegungen, diese Aktivität in sich aufnehmen können, oder ob diese Parteienverdrossenheit, die ja weiter existiert, möglicherweise dazu führt, dass sich andere neue Bewegungen gründen, die dann in einer bestimmten Zeit auch überführt werden in institutionelle Formen, sprich neue Parteien, die sich gründen.
HR Info Himmel und Erde am Sonntagmorgen. Die Zukunft beschäftigt uns heute, denn sie ist mehr denn je heute ein Thema der Politik und eine Frage des Überlebens. Der Blick in die Zukunft hat schon immer die Menschen interessiert. Früher befragte man das Orakel, heute hat man wissenschaftliche Instrumente für Zukunftsprognosen. Schon in den 60er Jahren hat eine Runde namhafter Experten einen solchen Blick in die Zukunft gewagt, mit einem aufrüttelnden Ergebnis. Wenn die Menschheit eine nachhaltige Zukunft haben soll, dann müssen dem Wachstum und dem Ressourcenverbrauch Grenzen gesetzt werden. Die Grenzen des Wachstums, so hieß 1972 der Bericht des sogenannten Club of Rome. Und dieser Satz ist heute so etwas wie ein geflügeltes Wort. Mohib Latif ist Direktor der deutschen Gesellschaft Club of Rome. Die Fragen an ihn über die Zukunftsprognosen dieser Institution kommen von Lothar Bauerochse.
Grenzen des Wachstums, Herr Latif, was waren aus Ihrer Sicht die Kernthesen dieser damaligen Zukunftsprognose des Club of Rome?
Naja, da waren vor allen Dingen zwei Dinge. Auf der einen Seite hat man doch gemerkt, dass es eine zu große Technikhörigkeit gegeben hat und dass in gewisser Weise unser Geist nicht mitgewachsen ist mit den technischen Möglichkeiten und wir gewissermaßen nicht mehr so genau wissen, was wir hier eigentlich tun. Das war das eine, und das andere ist eben etwas, was ja immer offensichtlicher wird und was ja im Prinzip, ohne es despektierlich zu meinen, eine Binsenweisheit ist: Wir können nicht immer mehr Schätze aus der Erde rausholen. Wir können die Erde nicht pausenlos übernutzen. Irgendwann gibt es Grenzen und dann kollabieren die Systeme. Und genau darauf hat der Club of Rome damals 72 aufmerksam gemacht.
Und diese 30 Experten von damals, haben die denn Recht behalten mit ihren Hochrechnungen?
Na, natürlich nicht in allen Details. Ich glaube, viele konnten sich damals nicht vorstellen, dass man noch so viele Ölreserven beispielsweise finden würde. Im Detail sind einige Vorhersagen natürlich nicht eingetreten. Aber ich glaube, der Grundgedanke, der gilt nach wie vor. Und wir sehen es ja wirklich an ganz vielen Dingen, dass wir inzwischen schon die Grenzen erreicht haben. Also nehmen Sie beispielsweise die Überfischung der Weltmeere. Ein Großteil der Weltmeere ist gnadenlos überfischt. Da ist ein fundamentaler Pfeiler der Welternährung bedroht. Nehmen Sie die Zerstörung der Wälder, nehmen Sie den Verlust der Artenvielfalt oder bei uns die Bienen. Also wir sehen es ja schon überall, und deswegen, glaube ich, merken die Leute auch immer mehr, dass wir so langsam die Grenzen tatsächlich erreichen.
Wie kann man denn heute wissenschaftlich herausfinden, welche Probleme uns in Zukunft beschäftigen werden?
Ein ganz wichtiges Instrument sind die Computermodelle. Der Club of Rome hatte ja damals 72 als einer der ersten auch Computermodelle benutzt, um so eine Art Weltmodell zu entwickeln, wo eben tatsächlich in sehr einfacher Form natürlich die verschiedenen Komponenten des Erdsystems inklusive des Menschen eben dargestellt worden sind. Das können wir heute natürlich viel besser machen. Dann kann man das eben sehr, sehr gut mit Klimamodellen machen. Und die ersten Berechnungen von vor 30 Jahren, die sind ja im Prinzip auch genauso eingetreten, wie damals die Computermodelle es vorhergesagt haben. Und deswegen denken wir, dass die Projektion, so sprechen wir von den Vorhersagen, dass die Projektion eben doch einigermaßen belastbar sind.
Aber gerade aus den Erfahrungen der Projektion von damals, dass man doch weiß, so richtig zum Umsteuern hat das nicht geführt. Wie versucht der Club of Rome heute dafür zu sorgen, dass auch tatsächlich Konsequenzen gezogen werden aus diesen Projektionen?
Ja, wir müssen ermutigen. Wir müssen den Menschen klar machen, A, natürlich, dass wir auf einem schlechten Weg sind, aber B, vor allen Dingen auch, dass wir es in der Hand haben und C, dass es eben nicht Verzicht bedeutet, sondern dass wir eigentlich nur gewinnen können. Wir können gewinnen an Lebensqualität, wir können gewinnen an Gerechtigkeit, weil die Welt wird immer ungerechter und das führt natürlich zu Problemen wie Migration, wie Sicherheitsprobleme und so weiter. Und insofern ist eine gesunde Umwelt letzten Endes auch der Grundpfeiler für Stabilität unserer Zivilisation.
Wir haben es in der Hand, haben Sie gesagt gerade, Herr Latif. Was sind denn, sagen wir mal so, für aus Ihrer Sicht so die wichtigsten Handlungsanweisungen, die aus Ihren Forschungen erwachsen?
Ja, also wir müssen natürlich die Ressourcen schonen. Das heißt, wir müssen versuchen, viel, viel stärker in eine Kreislaufwirtschaft zu kommen. Unser gegenwärtiges Wirtschaftsmodell basiert darauf, dass wir einfach Dinge konsumieren, dass wir Dinge unwiderruflich verbrauchen. Es ist abzusehen, dass das nicht mehr lange gut gehen wird und deswegen müssen wir in diese Kreislaufwirtschaft und da spielen natürlich dann auch Forschung und Technologie eine ganz wichtige Rolle, dass wir tatsächlich in einigen Jahren oder Jahrzehnten dann auch die Möglichkeiten haben, ohne große Verschwendung die Schätze der Erde zu nutzen.
Und sehen Sie da die Politik, die Wirtschaft, die Verbraucher schon auf dem richtigen Weg?
Nein, leider nicht. Im Moment ist diese Botschaft immer noch nicht so richtig angekommen. Und das liegt eben an unserem Wirtschaftssystem, das am Ende Umweltzerstörung nicht sanktioniert. Und das muss sich ändern. Im ganz Kleinen wird das ja in Deutschland gerade gemacht über die CO2-Steuer. Aber es müsste eigentlich so etwas wie eine Ressourcensteuer geben. Das heißt also, derjenige, der die Schätze der Erde verbraucht, unwiderruflich verbraucht, der muss dann letzten Endes auch für die Kosten aufkommen. Ich glaube, nur so in der heutigen Welt, die eben monetär ist, die sehr stark auf finanzielle Anreize ausgerichtet ist, nur so kann es in unserem gegenwärtigen System funktionieren. Und das hätte dann auch eine Lenkungswirkung. Und ich glaube, dann werden die Menschen auch motiviert, etwas zu tun.
Es sind ja zurzeit gerade die jungen Leute, die auf die Straßen gehen, die sich Sorgen machen um ihre Zukunft und die nachhaltige politische Veränderung fordern. Überrascht Sie das?
Ja, es überrascht mich jetzt zu diesem Zeitpunkt, weil es handelt sich ja hier auch um eine Frage der Generation. Gerechtigkeit. Gerade die jungen Menschen sind ja davon in erster Linie betroffen, weil die Dinge ja immer mit Zeitverzögerung sich einstellen. Dass jetzt auf einmal so aus blauem Himmel gewissermaßen heraus so eine Bewegung entstanden ist, ist meiner Meinung nach auch absolut notwendig. Und meine Hoffnung wäre, dass es nicht bei dieser Schülerinnen- und Schülerbewegung bleibt, sondern dass daraus wirklich eine komplette Bürgerbewegung entsteht, dass sich viel, viel mehr Menschen für, in diesem Fall Klimaschutz interessieren, aber insbesondere auch für Nachhaltigkeit und dafür auch auf die Straße gehen, weil das ist am Ende des Tages gelebte Demokratie.
Mujib Latif, der Direktor der Deutschen Gesellschaft Club of Rome, war das. Er antwortete auf Fragen von Lothar Bauerochse. Wie kann man, wie muss man leben, um nicht auf Kosten der Zukunft zu existieren, sondern im Gegenteil, durch den eigenen Lebensstil mehr Zukunft für alle zu ermöglichen? Diese Frage treibt seit vielen Jahren Tobi Roswog um. Er ist erst 29 Jahre alt, lebt in einer Art ökologischer Kommune bei Göttingen. Er schreibt Bücher über Arbeit und nachhaltiges Leben. Und trotz seiner Jugend blickt er bereits auf eine ganz besondere, sehr individuelle Lebensreise zurück. Tobi Roswog geht durch sein Leben mit leichtem Gepäck, denn er will die Welt verändern. Vor 6 Jahren, mit 23 Jahren, hat er etwas getan, das sein Leben von einem auf den anderen Moment radikal verändert hat. Er hat sein Studium der sozialen Arbeit und Religionspädagogik hingeschmissen, hat seinen Besitz und sein Geld verschenkt und ist 2,5 Jahre geldfrei durch Europa gereist. Ich habe Tobi Roswog gefragt, was damals in ihn gefahren ist.
Ja, das waren viele Impulse natürlich, die auf der Biografie eines Menschen immer wieder kommen, um dann zu zeigen, jetzt stehst du da, wo du stehst. Ganz final letztendlich, also kurz vor knapp eine Woche, bevor ich dann entschied, all mein Geld zu verschenken, war tatsächlich, dass ich eingeladen war bei einem freiwilligen ökologischen Jahr, dort bei einer Gruppe von 20 jungen Menschen nach der Schule eben, um da was zum Thema Welternährung zu sagen. Und dann war es so, dass nach den 8 Stunden die Jugendlichen das Feedback an mich richteten. Tobi, das war ganz nett. Wieso machst du das eigentlich nicht öfter? Und da habe ich mich auch gefragt, wieso mache ich das eigentlich nicht öfter? Und habe dann gemerkt, naja, weil ich ja noch studiere. Dafür habe ich also keine Zeit. Hab dann gemerkt, okay, und warum studiere ich noch? Na, weil ich meine, eine Bescheinigung zu brauchen, die mir irgendwie attestiert, dass ich was bin und dann dafür irgendwie später auch ein bisschen Geld bekomme, um überleben zu dürfen. Die Ausrede hat für mich dann nicht mehr gereicht, um das weiter aufrechtzuerhalten. Die 95%, die eh sehr bulimielernig waren und nicht wirklich eine Relevanz für meine Praxis hatten. Und habe dann entschieden, okay, dann breche ich das Studium erfolgreich ab, verschenke all mein Geld und in einer Woche geht's los, im Vertrauen, dass alles, was ich brauche, da sein wird und ich einfach so mein Talent einfach verschenken kann mit Vorträgen, Workshops, Projekttagen, ganz genau.
Woher haben Sie das Vertrauen gehabt, dass man geldfrei, also ohne Geld und Besitz, das Sie verschenkt haben, dann tatsächlich leben kann, auskommen kann?
Ja, das stimmt. So, die Referenzgröße an Menschen, die das machen, ist nicht so groß. Vor 10 Jahren, als ich vegan wurde, haben zwar auch viele Menschen gefragt, wie kann das sein? Aber da gab es schon so Menschen, die es überlebt haben, also kein Problem. Tatsächlich beim Thema geldfrei war es so, dass ich allgemein schon immer sehr suffizient gelebt habe. Also sehr, sehr genügsam. Und vor allem versucht habe, schon immer irgendwie aus einer Nachhaltigkeitsperspektive das zu nutzen, was eh schon da ist. Und keine weitere finanzielle Nachfrage zu schaffen für ein Angebot, was eh schon in Hülle und Fülle da ist. Und es war im Grunde so, dass ich eigentlich nur noch einen Haufen an Geld letztendlich für die Wohnung, also das Dach über dem Kopf ausgegeben habe. Alles andere war schon sehr davon befreit, eben immer neu gekauft zu sein, was Ernährung angeht, was Kleidung angeht und so weiter und so fort. Das war also dementsprechend gar nicht mehr so ein ganz großer Schritt für mich, zu sagen, okay, dann lasse ich die Wohnung jetzt auch hinter mir, breche meine Zelte ab und gehe eben auf die Reise los. Und
Sie sind dann per Anhalter gereist. Okay, das kann man sich noch vorstellen, das geht ohne Geld. Aber ja, wenn man dann irgendwo unterkommen will, wenn man irgendwo schlafen will, wenn man essen muss, dann mussten Sie im Grunde anderen auf der Tasche liegen, oder wie ging das dann?
Im Grunde auch da wieder, das, was halt da ist, nutzen. Also
konkret heißt das?
Ganz genau. Ganz konkret heißt das, ich habe 100 Vorträge im Jahr gegeben an Universitäten, Kongressen, Konferenzen und wurde immer wieder eingeladen von den Menschen, die mich eben dann eingeladen haben, den Vortrag zu geben, auch bei ihnen zu übernachten, einfach auf der Couch, auf einer Matratze, wie auch immer. Also auch da eben vorhandenes sinnvoll genutzt, so wie bei Freundinnen, wenn du da unterkommst, dann eben die Sache ist, naja, dann nimm doch halt die Couch, die da eben offen ist. Genau, keine weitere Nachfrage, auch da wieder geschaffen ist da der Punkt. Oder auch, wenn das mal nicht in Vorträgen eingebettet war, bei der Kirchengemeinde gefragt, ob sie nicht einen Schlafplatz noch haben, irgendwie im Gemeinderaum, wo ich meine Isomatte aufbrechen kann. Das war ganz wunderbar einfach möglich tatsächlich.
Sie haben ja dann einfach diese Erfahrung gemacht. Sie sind einfach in dieses Leben hineingegangen, geldfrei zu leben. Und Sie waren dann aber auch abhängig natürlich von vielen Menschen, die Ihnen ja helfen mussten. Gibt es Ihrer Erfahrung nach mehr Grund, Menschen in der Fremde, wenn sie durch Europa gereist sind, zu vertrauen oder mehr Grund, sich zu fürchten?
Unbedingt mehr zu trauen und vertrauen. Das ist so die Grundkonstanze, die durch mein Leben zieht, dass wir eh nur, und das ist das ganz Wichtige, Geld verschleiert das, voneinander abhängig sind. Das dürfen wir mal anerkennen und dementsprechend sagen, okay, lass uns andere Wege finden, wie wir diese klassischen Rollen von Besitzerinnen und Besitzlosen eben auflösen und sagen, es ist alles da. Wir leben in unglaublicher Fülle. Mangel ist ein kapitalistisches Konstrukt.
Die Experimentvorgabe war damals geldfrei leben, die Sie sich selbst gegeben haben. Das klingt schon ein bisschen programmatisch. Worauf wollen Sie da hinaus über sich selbst, also sozusagen über Ihre eigene Erfahrung hinaus? Was war Ihnen wichtig?
Für mich war wichtig, vor allem aus so einer Nachhaltigkeitsperspektive, zum einen klarzumachen, hey, es gibt einfach alles. Wir leben in einer unglaublichen Wegwerf- und Überflussgesellschaft. Immer wieder neue Nachfrage zu schaffen, ergibt gar keinen Sinn, mit dem Wachstumsmotor sozusagen nochmal ordentlich einzuheizen, bevor dann die Party irgendwie zu Ende ist, weil wir ökologisch uns das gar nicht mehr leisten können. Das ist so der eine Punkt beispielsweise. Der zweite ist tatsächlich aber, dass mir immer wichtig war, auch wenn ich das 2,5 Jahre so radikal, konsequent, fast schon dogmatisch, geldfrei, wirklich ohne einen Cent direkt auszugeben, machen konnte, mir wichtig war, dass es eigentlich immer darum ging, der Dreiklang geldfreier werden, ist die Idee, dann arbeitsunabhängiger zu werden. Und wenn ich arbeitsunabhängiger bin, die Möglichkeit habe, wieder mich mehr Zeit zu widmen, meiner freien Entfaltung, zu schauen, was ist mein Talent, meine Berufung, mein Potenzial. Und wenn ich das gefunden habe, gemeinwohldienlich einbringen. Denn mir ging es immer darum, nicht das gute Leben für mich zu schaffen, sondern auch das gute Leben für andere und für alle. Das ist mir sozusagen die in gewissem Maße auch politische Message gewesen.
Und da haben Sie dann sehr viele Vorträge gehalten, schon während Ihrer geldfreien Reise. Das hat Sie natürlich auch über Wasser gehalten, sage ich jetzt mal ganz weltlich. Anders leben und anders wirtschaften, das ist Ihr Anliegen. Das Projekt Geldfrei endete dann, als Sie 25 Jahre alt wurden. Die kostenlose Krankenversicherung über die Eltern war nämlich zu Ende. Also
ganz
Sie
genau.
Brauchten zumindest dafür Geld.
Unbedingt.
Sie sind jetzt heute 29 und leben ein neues Experiment. Sie haben ein Haus in Norddeutschland bei Göttingen gemietet, wo sie in einer Art Kommune leben. So über der die Überschrift lautet vegan, drogenfrei. Und dann kommt ein Wort, das Sie uns unbedingt erklären müssen. Tauschlogikfrei. Was heißt denn das?
Tauschlogikfrei ist im Grunde die Idee, dass wir das Prinzip von Leistung und Gegenleistung überwinden. Also diese Tauschlogik, die in uns Menschen so, sobald ich etwas gebe, muss ich auch etwas dafür bekommen, also nehmen. Und andersherum, wenn ich etwas nehme, muss ich sofort im Austausch etwas dazu geben. Das mal zu hinterfragen und zu gucken, na, was ist, wenn Menschen beispielsweise nicht die Möglichkeit haben, etwas reingeben zu können, finanziellerseits ja meist, wie wir diesen Ausgleich schaffen, angeblich die Schulden zu begleichen. Deswegen ist es auch kein Mietsobjekt, das ist vielleicht wichtig, ganz klar nochmal zu unterscheiden, sondern wir haben tatsächlich diesen Freiraum, diesen utopischen Freiraum für inneren und äußeren Wandel bei Göttingen aufgekauft, war ziemlich günstig insgesamt, wir haben auch viel Geld dafür von der Crowd zur Verfügung gestellt bekommen, weil sie gesagt haben, hey, so ein Experimentierraum ist wunderbar. Und im Grunde ist es so, dass da eben keine Miete bezahlt wird, sondern es gibt die Möglichkeit, Soli-Beiträge reinzugeben, um natürlich die real existierenden Fixkosten wie Strom, Wasser und so weiter und so fort, solange es noch nicht ganz autark ist, eben wieder reinzubekommen. Das heißt aber nicht eben, dass Menschen in der ganz normalen Gerechtigkeitslogik den gleichen Mietsanteil geben. Das ist ein ganz wichtiges Experiment, auch da wieder tauschlogikfrei. Mhm. So finden da auch Seminare statt, Planungstreffen, Aktionswerkstätten, ohne dass Menschen was geben müssen. Sie sind erstmal leistungsfrei anerkannt.
Das finde ich ein ziemlich herausforderndes Modell, wenn ich mir vorstelle, da sitzen dann 7, 8 Leute am Tisch und dann gibt es eben Grundkosten für so ein Zusammenleben. Und dann tut der eine einen großen Betrag rein, der andere einen kleinen Betrag. Da braucht es ziemlich großes Vertrauen, oder?
Genau, oder ganz viel Kommunikation auch. Die Frage, wenn irgendwas aufkommt, weil wir sind andere Kinder des Kapitalismus und sind dann da manchmal im Struggle mit, also im Konflikt und merken so, oh, das fühlt sich nicht gut an, ich gebe die ganze Zeit irgendwie 500 Euro rein und die andere Person nur 10. Aber darüber reden eben und gucken, was liegt dahinter vielleicht. Das ist ja das Spannende. In Mainz damals bei einem ersten Pilotprojekt, was wir da aufgemacht haben, war es so, dass wir auch eine Person dabei hatten, die mit 17 Jahren ihre Schule abgebrochen hatte und dementsprechend nur über ihr Kindergeld verfügte. Jetzt hätte sie eigentlich, um sich das leisten zu können, in Mainz in dieser schönen Gegend zu leben, noch mindestens einen 450-Euro-Job anlachen müssen irgendwie. Und dann 2 Tage in der Woche irgendwas machen, was meistens sinnentleert ist, die gar nicht weiterbringt. Und da eben zu tragen, nach Bedürfnissen und Fähigkeiten sich zu organisieren, ist ein großartiges Geschenk. Die, die was haben, sollen es reingeben und die, die nicht, dann eben nicht. Wo ist das Problem?
Wo ist das Problem? Sie sind ein Utopist und da gehört unter anderem dazu, dass Sie relativ wenig Eigenes haben, auch in dieser Gemeinschaft, in der Sie jetzt leben. Es gibt einen Kleiderschrank für alle.
Ganz genau, ein Gemeinschaftskleiderschrank. Ein Gemeinschaftskleiderschrank, wo alles geteilt wird. Warum denn nicht? Ist doch sogar im Grunde, und das ist das Spannende, sehr viel mehr auf einmal. Was ist, wenn ich mit 15 Leuten mir eben, dann haben nicht alle den eigenen Kleiderschrank, sondern einen gemeinsamen Kleiderschrank teile. Da ist ja eine unglaubliche Diversität drin auf einmal. Ein großes Geschenk, eine unglaubliche Fülle meines Erachtens nach.
Sie wollen einen Lebensweg mit möglichst wenig Gepäck haben, wenig Besitz, solidarisch, nachhaltig. Danke, Tobi Roßwurk. Und das Buch, das von Ihnen seit dem vergangenen Jahr vorliegt, heißt After Work. Und Sie finden, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr über Tobi Roßwurk und seinen Lebensweg in diesen 29 Jahren auch auf der Seite livingutopia.org. Haben Sie vielen Dank, Herr Roßwurk, für das Gespräch.
Alle herzlichen Dank.
HR Info. Himmel und Erde.
Die Wahlen zum Europaparlament haben es gezeigt, viele Jugendliche machen sich, so wie Tobi Roßwurk, Sorgen um die Zukunft. Und sie haben Parteien gewählt, denen sie zutrauen, dass sie etwas bewegen können. Wenn man diese Prognosen ernst nimmt über den Klimawandel und darüber, wie wir Menschen das ökologische Gleichgewicht auf dem Planeten stören, dann kann man verstehen, viele Jugendliche kennen Pessimismus und auch Untergangsstimmungen. Sie sehen unsere Welt in der Krise. Monika Gruhl ist eine Expertin für Krisen, aber sie hat vor allem erforscht, was uns Menschen stark macht in einer Krise und wie man so eine Krise durchleben kann, dass man sogar gestärkt aus ihr hervorgeht. Lothar Bauer-Ochse hat mit ihr darüber gesprochen.
Frau Gruhl, die Wissenschaft spricht ja von Resilienz und sie meint damit das, was einen Menschen stark macht in einer Krise. Und zu den Eigenschaften, mit denen man besser durch eine Krise kommt, gehört an erster Stelle der Optimismus. Aber wenn wir das jetzt mal auf die Gesellschaft übertragen, kann man eigentlich optimistisch sein, wenn man gerade die Umweltprognosen sieht und die Perspektiven da so düster sind?
Ja, gerade dann müssen wir es sein. Wir brauchen den Optimismus ja gerade wenn es nicht gut läuft und die Aussichten nicht so rosig sind. Und gemeint ist damit aber nicht ein Optimismus im Sinne von Schönreden oder Bagatellisieren, Ich spreche auch lieber von Zuversicht oder Hoffnung, als den Begriff Optimismus zu benutzen.
Was ist da für Sie der Unterschied?
Zuversicht und Hoffnung, die speisen sich aus unterschiedlichen Quellen. Also beispielsweise aus der Überzeugung, selbst etwas tun zu können. Aber auch aus der Wahrnehmung von konstruktiven Initiativen, die es ja nun auch gibt. Hm. Und Optimismus wird schnell so verstanden, dass ich im Sinne von, du musst es nur positiv sehen. Und die bestimmte Entwicklungen, wenn wir die jetzt positiv sehen würden, dann würden die uns im Prinzip, würde uns das ja eher schaden. Das wäre ja eher destruktiv, das zu verniedlichen.
Hm. Eine Reaktion auf die Krise der Umwelt sind ja die zum Beispiel Fridays for Future Demonstrationen der Schüler und jungen Leute. Was zeigt sich für Sie da in Sachen Krisenbewältigung?
Also da sehe ich ein ganzes Bündel von resilienten Strategien. Mhm. Das eine ist, die Zukunft zu gestalten. Das machen wir mit dem, was wir jetzt tun. Das beeinflusst unsere Zukunft. Und die Zuversicht, da kommen wir wieder zum Optimismus, dass sich noch etwas tun lässt. Und dass ich selbst dazu beitragen kann. Und das Zweite ist eben verbunden auch mit der Bereitschaft, dann die Verantwortung für das eigene Handeln und den eigenen Beitrag auch zu übernehmen. Und dann kann ich Lösungen entwickeln und auch umsetzen. Dafür brauche ich den Mut, eben auch etwas anders zu machen und etwas auszuprobieren.
Mhm. Die Resilienzforschung, die hat ja auch gezeigt, dass Menschen, die in persönlichen Krisen gut bestehen oder sogar gestärkt aus einer Krise hervorgehen, dass die auch schwierige Situationen dann gut akzeptieren können. Also die bringen Geduld auf. Auch das hilft in Krisen. Aber Akzeptanz und Geduld, das ist doch in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Krise eher unangemessen. Wäre da nicht mehr Ungeduld nötig?
Ja, also was wir da überhaupt nicht gebrauchen können, ist so etwas wie Resignation und Phlegma. Mhm. Und mit der Geduld der Akzeptanz ist eben auch gemeint, dass etwas, was ich wirklich nicht beeinflussen kann, dass ich das lerne zu akzeptieren. Aber hier geht es ja gerade darum, dass wir sehen, was wir beeinflussen können und wofür wir auch verantwortlich sind. Und die Geduld, von der wir im Resilienzmodell sprechen, ist eine Wartekraft. Das heißt aber nicht einfach abwarten und Tee trinken, sondern Geduld aufzubringen für die Prozesse, die für die Veränderung nötig sind. Zu akzeptieren, dass wir eine ganze Weile dranbleiben müssen, dass wir immer wieder andere gewinnen oder überzeugen müssen und dass auch wir selber vielleicht nicht immer gleich stark und effizient sind. Und die Geduld, die wir dafür aufbringen, die beschert uns dann die Ausdauer und die Hartnäckigkeit, ohne die komplexe Veränderungen im Sande verlaufen.
Die Zukunft in die Hand nehmen. Über Stärke in der Krise sprach mein Kollege Lothar Bauerochse mit der Autorin und Resilienztrainerin Monika Gruhl. Beim Herder Verlag ist ein Buch von ihr erschienen, das heißt Resilienz, Krisen meistern mit innerer Widerstandskraft. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister, heute mit Gesprächen rund um die Zukunft und wie sie uns herausfordert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.